After you brutally on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind versammelt, um das zu besprechen, was uns die Teams in Woche 0, andere nennen es den ersten Teil von Woche 1, eine Frage, die ich natürlich mit zwei Soziologen nicht debattieren werde, aber so nennen wir es einfach Woche 0, weil sonst hätte Nebraska in Woche 1 zwei Spiele und das kann ja keiner wollen. Wir sprechen zum einen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Das Schöne ist, in unserem Trier gibt es garantiert keine Gewinner.
Und Jan Wegwert von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan.
Moin Moin, wie ein geschätzter Podcast-Kollege, nenne ich ihn jetzt mal ganz dreist, vom Millanton irgendwann einmal als Motto ausgab, nur noch positiv. Von daher denke ich jetzt daran, dass wir, ihr und wir, 5 Jahre jetzt schon durch haben, ein 5-jähriges Jubiläum unter der Woche feiern konnten. Die Sofa-Quarterbacks College Football halten sich in der Podcast-Landschaft sehr gut und ich finde, das ist ein schöner Moment, um einmal zurückzublicken auf 5 Jahre, die passiert sind, nach vorne zu blicken, auf die nächsten 5 Jahre oder noch länger. Und ich glaube, das ist der einzige Rückblick, den ich heute vornehmen werde. Nach vorne geht's immer. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Oh, das fängt früh an.
Christian, ja. Deine Möglichkeit zu antworten?
Nein, Nebraska hat kein Tor nach einer Ecke bekommen. Insofern war es ein gutes Wochenende für Nebraska. Oh. Ja, ich folge dem Kollegen auch.
Der Herr ist informiert.
Ja.
Geht es jetzt wieder um St. Pauli oder wie?
Ja, ja. Das ist der Standard-Tweet. Egal wie schlecht es läuft, es kommt dann immer, Hauptsache kein Tor nach einer Ecke bekommen.
Ach so, stimmt, den habe ich auch schon wahrgenommen.
Weil sehr viele Tore nach Standards gab.
Werden immer noch Schlüssel geschüttelt, wenn Ecken sind.
Ja, aber nur bei eigenen natürlich, weil gleich klingelt's.
Naja.
Boah, es wird wirklich nicht gut, es geht nicht gut los.
Ich sag mal so, es sinkt für sie heute, ne, das Niveau, von daher. Aber der gemeine Hörer dieses Podcasts ist daran gewöhnt. Das Schöne ist, wir können jetzt wieder über Actual Football reden.
Mit Betonung auf gemein. Na gut.
Ja gut, ich meine, wenn wir, also, ja, gut. Also, dann schauen wir mal auf, was so passiert ist. Ich meine, fünf Jahre Sofa Quarterbacks College Football bedeutet auch 5 Jahre, ja, schwieriger Blicke auf das, was Nebraska so geboten hat. Und das war jetzt am Wochenende nicht besser. Ich muss zugeben, ich habe vom Spiel nicht so viel gesehen, weil ich viele Kilometer auf deutschen Autobahnen verbracht habe mit einem Spiel in Potsdam und einem Spiel in Frankfurt und dazwischen einer Übernachtung in Hamburg. Das Einzige, was ich bekam, war ein etwas, nennen wir ihn mal, vogelwilder Punt Return, Jan, den mir Christian geschickt hat im ersten Quarter. Wenn es so losgeht, ist aber auch schwierig, das Positive rauszusuchen. Ne?
Also, lieber Nicola, dafür, dass du nicht oder wenig davon mitbekommen hast, hast du aber fleißig kommentiert oder habe ich das jetzt irgendwie völlig falsch in Erinnerung? Ich meine mich zu erinnern, dass das ein oder andere Mal der Herr Schimmel und der Herr Martin in meiner Timeline aufploppten mit Nebraska-bezogenen Tweets.
Ich habe diesen Punt bekommen und vielleicht habe ich darauf geantwortet. Das war es aber von mir, weil wie gesagt, ich war die ganze Zeit unterwegs. Also ich konnte also einfach nicht mehr sehen.
Er hat das ganze Wochenende kommentiert, ne? Das kann man schon sagen.
Das weiß ich. Nee, dann ist es wahrscheinlich schon fast die Projektion meinerseits gewesen, dass ich immer schon erwarte, dass von euch beiden Bösartigkeiten kommen. Das ist natürlich auch nicht viel besser.
Zu Recht.
Ja.
Aber hey, 22 Punkte gemacht, immerhin.
Oh, Leute. Also ich versuche es mal kurz zu machen und nicht zu harten Rant, aber ein bisschen was liegt mir natürlich schon dann auch auf der Seele oder auf der Zunge. Also wir sollten vielleicht denjenigen, die das nicht mitbekommen haben, Illinois schlägt Nebraska im Opener 30-22 und ja, das darf dir echt nicht passieren. In der Gesamtsituation, in der sich die Huskers befinden, in der sich Scott Frost befindet, das ist also ziemlich beschämend. Das soll jetzt auch nichts nehmen von der Leistung von Illinois und Brett Bielema, der natürlich ein tolles Debüt gefeiert hat, aber sorry, das schlechteste Team der Division mit einem neuen Coach, das musste halt eigentlich klar schlagen. Und ja, ihr habt diese Szene erwähnt, das war ja, das ist ja dieser totale Bock von Cam Taylor Britt beim Punt Return, dass er den überhaupt annimmt, dass er den dann aus der Endzone rauswirft nach vorne und also da war ja, also das war ja von vorne bis hinten Slapstick. Nun wären das zwei Punkte gewesen, die natürlich dämlich sind, überhaupt keine Frage, und die so ein bisschen natürlich auch das ganze Bild symbolisieren, was Nebraska gerade abgibt, aber danach haben sie sich ja erholt und sind 9-2 in Führung gegangen und dann hat sich auch noch Brandon Peters, der Quarterback von Illinois, nach dem Sack verletzt, will man natürlich nicht, aber hat die Sache für die Illini jetzt eigentlich noch erschwert. Dann war halt, musste halt der Backup rein, Art Sitkowski, ein Transfer von Rutgers, der eigentlich für zwei Dinge bekannt ist. Erstens eine grotesk schlechte Freshman-Saison. Wer will, kann sich ja mal die Stats raussuchen, dieser Freshman-Saison. Sie sind wirklich absolut unterirdisch.
Ich bin unterwegs, ja.
Okay, ja, ich dachte jetzt die an die werten Hörer und Hörerinnen. Aber
nein,
jetzt,
wir sind Dienstleister. Wir verstehen uns ja, als Dienstleister. Ja.
Richtig. Nicola, du bist da auch immer extrem schnell, das bewundere ich.
Ich hab dich schon.
Achso, dann hause raus.
134 von 273, das sind 49% Completion, 1158 Yards, 4 Touchdowns, 18 Interceptions.
Ja, irgendwie sowas. 4-18, ja. Gut. Und er ist noch dadurch bekannt, dass er nach einem Touchdown, ich glaube, das war im Jahr drauf oder vielleicht auch in diesem Jahr, einem seiner wenigen Touchdowns von einem seiner O-Liner einen Schlag in die Fresse, also unter den Helm bekam. Das war auch unglücklich. Der darf eigentlich keine Hürde für eine Huskers-Defense sein, für die gefürchteten Blackshirts. Es war aber ganz anders.
Betonung liegt darauf eigentlich.
Eigentlich, genau. Und also es gab wirklich ein Schlüsselplay des Spiels. Die Huskers führen 9-2, eben aufgrund des besagten Safeties. 9 Punkte, weil sie natürlich einen Extrapunkt verschossen haben. Anyway, Sitkowski wirft eine Interception. Doch die Huskers kassieren in diesem Play eine Personal Foul-Strafe wegen des Hits von Tanner, von dem Outside Linebacker, und danach noch eine Taunting-Strafe, also 30 Yards. Die Interception oder Turnover ist natürlich von Bord und die Illini marschieren dann zum Touchdown, Ausgleich, und das Ganze nimmt seinen Lauf. Vor allem hat Illinois es ja geschafft, und das ist durchaus noch eine Qualität, haben halt sinnvolle Adjustments vorgenommen. Die haben am Anfang richtig Probleme mit dem Pass Rush gehabt, der Huskers. Die O-Line konnte ihn nicht kontrollieren. Was machst du? Richtig. Du läufst mehr, idealerweise außen, um den Rush rum. Du setzt auf schnelles Kurzpassspiel, damit der Quarterback nicht ewig in der Pocket steht, und du bewegst deinen Quarterback mit Rollouts ab und zu aus der Pocket. Illinois hat so ein Small Ball gespielt und das hat funktioniert, vor allem weil die Huskers es wieder nicht gebacken bekommen haben, irgendwie den Lauf zu stoppen. Nebraska hat dagegen einen Killer-Turnover von Adrian Martinez mal wieder gehabt. Fumble 6 vor der Halbzeit, plötzlich stand es nach 9-2, 9-16. Nach der Halbzeit gab es dann einen 14-Play-Touchdown-Drive der Illini, as I said, Small Ball. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Wir müssen das jetzt nicht bis zum Ende durchdiskutieren. Die Offense der Huskers war gerade im Passspiel mal wieder unterirdisch. Defenses müssen eigentlich nur eins tun. Die müssen schöne, enge Zone-Coverage spielen. Dann weiß Adrian Martinez nicht, wohin mit dem Ball. Irgendwann bekommt er Happy Feet. Irgendwann bewegt er sich unkontrolliert aus der Pocket. Im Lauf ist er gefährlich, aber da merkt man richtig, wie es rattert im Kopf. Was mache ich jetzt? Ist kein unintelligenter Typ, aber er kriegt es nicht gelesen irgendwie. Und als ob das alles nicht genug wäre, stellt sich Scott Frost nachher hin und sagt, wörtlich, about half of our game plan was out of the window when they lined up how they did.
Das klingt nach dem Speerwerfer von neulich, ne? Die Bahn war nicht und dann kann ich nicht mehr werfen. So.
Ja,
deutsche
Athleten sind da manchmal sehr kreativ, warum bei ihnen dann irgendwelche Sachen, die für alle gelten. Naja, also jedenfalls war der halbe Gameplan war ungültig oder war nicht mehr zu verwenden, weil die halt das Line-Up der Liner sie so überrascht hatten. Dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, dachte schon, das klingt ja komisch. So, was kommt? Was erwartet ihr? krasse Coverage Disguises angedeutet.
Dreierline statt Viererline, irgendwie sowas?
Wow, Nicola, Viererline statt Dreierline.
Okay, gut, dann Norum. Aber...
nicht schlecht, nicht schlecht. Weil Bielema spielt normalerweise ein 3-4 von Wisconsin, er hat mit einer Viererfront aufgeboten. Also sag mal, ganz im Ernst,
will der mich verarschen? Und das bringt die O-Line von Nebraska komplett aus dem Konzept, oder wie?
Ja, und ja, offensichtlich ja nicht nur die O-Line, sondern auch, dass man sagt, nein, man kann die Hälfte des Gameplans nicht mehr callen, weil da vier Leute vorne dran stehen. Also das sind für mich Entlassungsgründe. Ich will da jetzt nicht überreagieren, aber das ist doch wirklich erbärmlich. Und dann kommt, das geht ja dann, also dieser ganze Auftritt ist halt so desaströs. Das geht dann noch weiter. Jetzt kam dann einen Tag später News, dicken Anführungszeichen News, dass nun die Musik beim Training gestrichen wird und Wyatt Lever, einer der Receiver, sagte, nein, jetzt bringen wir halt nicht mehr Musik mit, sondern unsere eigene Energy.
Ach ja, das habe ich gesehen, ja, dachte so, was ist das denn für ein Bullshit?
Ach, das tut richtig weh, ja.
Also ganz im Ernst, ich weiß echt nicht mehr weiter und ich habe den Eindruck, ich meine, wir hatten ja Sal hier wirklich lange und auch zu Recht auf dem Sofa liegen und Therapiesitzung für ihn gemacht, aber ich bewerbe mich da echt auch für so einen Platz auf dem Sofa und zwar nicht mehr als Analyst.
Ich sag mal so, Professor Martin und Dr. Schimmel haben in ihrer GFL-Zeit schon einige Pflegefälle erlebt insofern.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, apropos GFL, Christian, jetzt mal ganz ehrlich, wenn einer mit Dreierlein kommt statt mit einer Viererlein oder umgekehrt, dann dauert es in der GFL anderthalb Quarter vielleicht, bis sie adjusted haben, und dann haben sie adjusted, aber da gibt sich selbst in der GFL keiner die Blöße und sagt, ja nee, die hatten eine andere Line, als wir dachten, da ging nichts mehr.
Und das auch noch zu nennen.
Also ich meine, wir sind hier in der höchsten College-Division, wir sind in der Big Ten, wo sind wir denn? Also, das ist ja nicht PB-Football irgendwie F-Jugend, ja, also.
Ich bin da bei Jan. Das sind Entlassungsgründe. Also, erstens, dass das passiert. Zweitens, ich bringe hier einen Lieblingsspruch von Andreas Renner, der sich gerne auf Kommentatoren bezieht. Wenn du keine Ahnung von etwas hast oder etwas nicht weißt, rede nicht drüber. Manchmal für Coaches auch sehr sinnvoll. Ja. Wenn du keine Ahnung hast, was du machst, wenn jemand von der Dreier auf eine Viererlein oder umgekehrt umsteigt. Das ist lächerlich. Und ich meine, hey, es gibt auch eine GFL, schlechtes Coaching, wissen wir alles. Aber...
ja, aber nicht siebenstellig bezahlt oder so.
Also, Jan, wenn
vom National Champion UCF, come on.
Ja. Wenn du mich gefragt hättest, wenn ich so eine Antwort gehört hätte, dann wäre jetzt eher meine Frage, Jan, ist in deinem Inventar, in deinen Räumlichkeiten, also hast du noch ein Dach über dem Kopf? So, weil bei mir wäre mit Sicherheit was kaputt gegangen, wenn ich so emotional involviert wäre und würde dann sowas hören.
Das Problem ist, dass mit der emotionalen Involvierung hat die letzten Jahre schon stark nachgelassen. Das ist bei mir keine Frage des Erfolgs.
Sondern des Wie, oder wie?
Nee, einfach insgesamt macht dieses ganze Programm macht einfach in vielerlei Hinsicht gerade einen ziemlich erbärmlichen Eindruck. Also das ging schon unter Riley los und dann hatte ich ja nun wirklich diese großen Hoffnungen, weil ich den Werdegang von Scott Frost auch vorher mit Oregon und allem drum und dran auch lange verfolgt habe und der eben natürlich auch ein Teil meiner Fansozialisation ist und da bin ich, ja gut, wie viele andere auch, ist ja natürlich blauäugig rangegangen, ist auch völlig okay, kann man am Anfang auch, da darf man, denke ich auch, aber das ging vom Anfang an schief, dass ich den Eindruck hatte, dass er sich überhaupt nicht damit beschäftigt, wo der da landet. Schon bei der Antrittspressekonferenz fing er ja an, da hieß es, naja, wie wollen Sie sich auf die Big Ten einstellen, weil die Big Ten nun mal eine spezielle Conference oder Liga ist. Und er sagt nun, naja, die Frage ist doch eher, wie wollen die sich auf mich einstellen oder auf meine Offense? Und da denke ich, naja.
Ja, Frage seit diesem Wochenende beantwortet, oder?
Ich habe einmal die Odd und die Even Line wechseln, ja, gut. Oder Front. Ich habe ja nichts gegen Selbstbewusstsein und das braucht man sicherlich in dem Metier auch ein bisschen mehr, als ich das jetzt selber verbreiten könnte, aber da fehlt mir irgendwie, also da fehlt mir seit Beginn an irgendwie vieles, nicht alles. Ich habe auch den Eindruck, dass seit Jahren, also eigentlich unklar ist, was für eine Identität will der eigentlich seinem Team vermitteln. Man kann ja, was weiß ich, Wisconsin an Identität, ob man das jetzt attraktiv findet oder nicht, aber die ziehen ihr Ding durch und sind dadurch halt wahnsinnig erfolgreich, obwohl die im Recruiting gegen Nebraska immer abstinken. Iowa dasselbe. In anderer Hinsicht, da ist die Identität gerade in der Offense nicht ganz so eindeutig wie bei Wisconsin, aber auch die haben gerade in der Defense eine ganz, ganz klare Strategie. Und ich habe den Eindruck, das ist immer Stückwerk. Erst haben sie einen OC mit Walters, der steht auf kleine, schnelle Receiver und so ein bisschen diesen Oregon oder auch UCF-Style. Jetzt haben sie dann den neuen, den Lubeck geholt, der sagt, nee, ich brauche hier diese großen Türme, die man anwerfen kann, auch wenn man vielleicht nicht so ein akkurater Quarterback ist, die eben sich die Contested Catches runterpflücken. Ist ja okay, dass man das mal ändert, aber das ist irgendwie, bei allem habe ich den Eindruck, nur Stückwerk. Und jetzt brennt natürlich in Nebraska wirklich der Baum. Also dass man jetzt in dieser Saison immer noch nicht vom Fleck kommt und eigentlich Rückschritte macht, denn letztlich sah man fast am besten aus, auch wenn die Bilanz das nicht unbedingt verrät oder naheliegt, in der ersten Saison von Frost. Und jetzt, also die Saison ist im Grunde genommen, die ist jetzt natürlich noch nicht vorbei und man kann natürlich auch sein, dass das jetzt der eine Ausrutscher war, aber ich bin da doch sehr skeptisch.
Nicht die Körpersprache, aber die Kommunikation nach außen lässt einen dann skeptisch sein. Es ist ja tatsächlich so, also ich hatte heute Nachmittag dann in Vorbereitung ein bisschen über die verschiedenen amerikanischen Portale geschaut, Christian, und dann war dann halt bei ESPN auf 3 auf der College Football Seite, what's wrong with Nebraska and is Scott Frost the one to fix it? Und ja.
Ich sehe es, also selbst als jemand, der emotional da vollkommen unbelastet ist, auch wenn mir grundsätzlich daran gelegen ist, dass Jan Wegwerth gute Laune hat. Weil ein angepisster Jan Wegwerth für sein unterhaltsamer Jan Wegwerth sein kann. Aber,
so schlimm
ist ja mit mir nicht anders. Also, das ist ja mit mir nicht
wir
anders.
Wir haben hier noch nicht Axel-Niveau erreicht, also was das anbetrifft. Da gibt es noch einige Level nach oben.
Den laden wir ein, wenn Jeff Fischer der neue Headcoach der Cornerskass wird.
Oder von
dann ist ja bei jeder Sendung vorbei. ich habe mich gewundert, warum er ihn nicht schon nach letztem Jahr gecuttet hat. Ich weiß nicht, Jan, wie sieht der Vertrag aus? Kommt man da raus? Man kommt aus jedem Vertrag raus, so. Aber ich vermute mal nicht, dass er unzählige Garantien jetzt drin hat, dass Nebraska die nächsten 25 Jahre sich keine Schnitzel mehr leisten kann für die Athleten.
Nee, der hat schon einen ordentlichen Vertrag, ist ja klar, war damals natürlich ein sehr begehrter Headcoach, aber na, ich fand es richtig, ihn zu behalten zu der Zeit, muss ich sagen, denn letztlich ist es beim College einfach für mich ein bisschen anders als in der NFL. Da kann man schneller mal irgendwie sagen, naja, das war es nicht, aber ich einem Coach 3 Jahre nur zu geben, seine Vorstellung umzusetzen und den einzelnen Corona verkürztes Jahr ist unter schwierigen Bedingungen, natürlich für alle, ist klar, aber das wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu verfrüht. Auch wenn natürlich klar ist, man hat am Anfang gesagt, ja, er muss die ganzen Scherben aufsammeln, die Riley da hinterlassen hat. Ganz
aber waren da denn so viele Scherben?
Ja, eher, also ich glaube nicht so sehr vom Talent eigentlich, sondern eher vom Anspruch, weil Mike Riley war halt ein bisschen der nette Onkel, der das so gemanagt hat, aber jetzt nicht wahnsinnig große Motivation hatte, daraus wieder ein Spitzenprogramm zu machen. Also das, wenn man so will, das, was man Ancelotti bei Bayern vorgeworfen hat oder ähnlichen Kalibern. Also ja, es ist ja kein schlechter Coach, der hat ja bei Oregon State auch echt gute Erfolge mit einem miesen Programm gehabt, aber zu Nebraska hat es halt einfach alles nicht so gepasst. Der wollte einfach stur seine Vorstellungen umsetzen. Und da ist natürlich klar, dass die Hoffnung groß ist und dass man vielleicht ihm das erste Jahr auch noch verzeiht. Und am Ende des ersten Jahres, also 2018, gab es ja auch wirklich große, große Fortschritte. Aber was danach jetzt passiert, ja, also die Leine ist schon sehr kurz und unter dem Stuhl wird schon auch so ein bisschen rumgezündelt und das sicherlich nicht zu Unrecht. Ja, schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Aber danach ist dann auch spannend, was passiert, weil man hat, also alle haben auf Frost gesetzt, komplett, also der ganze Staat hat sich ihm verkauft, wenn man so will. Und nun wird man dann halt schauen, wie viel übrig ist und wer da dann die Scherben, und das sind dann auch eben Scherben, die nicht unbedingt nur mit Talent zusammenhängen, denn Frost rekrutiert ja weiterhin relativ solide für Nebraska, also immer in diesem Bereich 20 rum, Top 20, das ist halt der Anspruch der Huskers, mehr war es halt selten.
Hättest du lieber den Dude als Headcoach, der hat übrigens gerade seine beiden Kicker gecuttet.
Ja. Weil Badger sich von den Chargers holen wird. Aber mein emotionaler
Zustand. Ist das Zustand, so?
Ja. Behaupte nicht, dass es passiert. Nein, ich weiß nicht, ich behaupte es. Mein emotionaler Zustand ist aber gerade auf dem untersten Niveau, deswegen muss ich jetzt eigentlich hier abbrechen. Weil die Packers für einen scheiß Panther getradet haben. Das heißt, sie werden J.K. Scott cutten.
Das klingt dann so, ja.
Also ich weiß, dass er inkonstant war, aber...
Aber das war einer der ersten Heroes dieses Podcasts. Das,
J.K. Scott wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Vielleicht ja auch in Chargers Roster.
Das wäre natürlich nett.
Keine Ahnung.
Wir können ja den Nebraska-Teil abbrechen.
Ich muss zugeben. und ich habe festgestellt, Nikola, dass es mir wie dir geht, dass ich eigentlich jedem aus dem europäischen Football, der keine Vollmeise hat, dem würde ich Erfolg in der NFL gönnen. Und David Bader zählt dazu. Vielleicht, ich bin ja gespannt, ob der jetzt tatsächlich auf dem finalen Roster von Washington landet. Aber ja, ich will damit nicht zu viel Zeit verbringen, weil wir haben alle heute nicht so viel Zeit. Aber da achte ich mit Sicherheit sehr drauf. Aber J.K. Scott, es tut ein wenig weh. Aber gut. Es ist ein Geschäft. Es ist ein knallhartes Geschäft, genauso wie dieser Podcast, wo leider zu unserem Pech nicht nach Minuten abgerechnet wird. Sonst, ja, wäre Jens Weber pleite, vermutlich. Vielleicht auch nicht.
Sehr wahrscheinlich.
Ja.
Der Producer, der immer noch die Toilettenunterbrechung vom Herrn Tsitsipas zeitlich aufnimmt. Aber ja, das nur am Rande. Also ja, Nebraska fällt also gegen Illinois 22-30, startet also mit einem souveränen 0-1 in die Saison. Nächstes Spiel von Nebraska schon am nächsten Wochenende gegen Fordham. Das ist die gute Nachricht, das ist FCS.
Ja, das ist die einzige gute Nachricht wahrscheinlich. Also das werden sie nicht verlieren, aber wie viel ist das wert?
Bist du dir sicher, dass wir das nicht verlieren werden?
Also relativ sicher, weil sonst kann Frost mit seinem ganzen Staff dann sofort die Biege machen, oder wie es so schön heißt.
Sofort nach Fordham, ne? Ja, lass uns lieber weiter, Manikula, sonst sinkt das Niveau noch mehr.
Sofort, Ham.
Gut, dann schauen wir mal auf den Rest. Der Rest war wenig überraschend, Christian. Also Fresno State vermöbelt Connecticut 45-0. Wir hatten ja gesagt, UConn, also wenn es eine Stufe unter Nebraska gibt, dann ist UConn dabei.
So schlimm ist es noch nicht.
UCLA gegen Hawaii 44-10. Das hat noch bei den amerikanischen Kollegen viele als Trap- und Upside-Game für Chip Kelly und seine Mannschaft gesehen. Am Ende hat das UCLA souverän gelöst.
UCLA ist nicht gut. Zach Charbonnet, er hatte ein gutes Spiel. War nicht der einzige Michigan-Transfer in der Woche. Schocker. Insofern, ja, die könnten sneaky gut sein, tatsächlich, muss man sagen. UCLA. Ich muss auch zugeben, ich finde die Trikotkombination nicht so schlecht. Man hat sich dann gewöhnt. Weiß ich nicht. Ich find's okay. Ich habe natürlich immer ein Herz, schlägt natürlich immer für ein Team, was als Rainbow Warriors aufläuft. Oder zumindest den Nickname hatte. Aber die waren chancenlos. Und die Defense hat die Tackles von denen ziemlich gefressen, nach allem, was ich gesehen habe. Und ja, souveräner Auftritt von den Bruins.
Du weißt, bei mir als Franzosen ist beim Namen Rainbow Warrior die Zündschnur erfahrungsmäßig kurz.
Mhm. Ganz klar.
Also für die jetzt nicht verstanden haben, das erste Schiff von Greenpeace hieß ja Rainbow Warrior und wurde im Hafen von Auckland in Neuseeland vom französischen Geheimdienst gesprengt oder so, ne? Irgendwie sowas war da.
Ist, glaube ich, ein Mensch auch gestorben, weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Okay. Die Story kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass Greenpeace Jubiläum gefeiert hat. Dazu von mir herzlichen Glückwunsch.
Ich möchte auch noch drei Sätze zumindest dazu sagen, gerade wo du es angesprochen hast, Christian, Zach Charbonnet, der Michigan Transfer, der Running Back, gut, diese Run, die war auch echt mau, gerade im Tackling, aber Charbonnet hat wirklich explodiert, ist ja eher ein bigger Back. Chip Kelly steht ja offensichtlich jetzt bei UCLA im Gegensatz zu seiner Oregon-Zeit auf kräftigere Backs, mit Joshua Kelly hat er das ja schon gehabt. Ist er eigentlich noch bei den Chargers? Nee, ne?
Ja.
Kelly?
Kelly ist ein Cut-Kandidat.
Okay. Genau.
Ist die Frage, wer die Running Backs hinter Eckler sind.
Ja. Genau, und jetzt halt Britton Brown und eben Charbonnet. Und Charbonnet sah ja echt krass viel explosiver aus als bei Michigan, hatte mehr Burst und irgendwie kam da sofort so Kommentare oder Gedanken über Verbesserungen von Spielern, die den Abschied von Jim Harbaugh feiern. und plötzlich zu neuem Leben aufblühen. Das hat so ein bisschen was HSV-mäßiges, wo auch alle Spieler unter ihren Möglichkeiten bleiben und danach wieder okay werden oder so, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall eine eindrucksvolle Leistung. Kann man nicht anders sagen, auch wenn es natürlich gegen jetzt nicht eine Top-Defense war, aber Hawaii hatte sich in der Defense letztes Jahr ziemlich verbessert. Und ich bin auch gespannt, was mit UCLA geht, weil gut, hier Dorian Thompson-Robinson, der Quarterback, DTR, der hat, von dem haben ja viele so eine spektakuläre Breakout-Saison erwartet. Der war noch ein bisschen rusty, also das Pass-Game war jetzt noch nicht ganz auf dem Level, auf dem man es eigentlich erwartet. Aber da würde ich mir jetzt nach dem Auftaktspiel noch nicht übergroße Sorgen machen. Das wird schon. Die haben halt ihre besten Receiver noch nicht mal groß eingebunden. Also ich glaube, da geht noch was in der Offense. Und dass die Defense, dass sie das Spiel halt nicht 44-27 gewinnen, sondern 44-10 und vorher auch noch klarer führen quasi, oder diese 10 Punkte eigentlich, ja, schon fast Garbage-Time-Punkte sind, auch wenn sie aus der ersten Halbzeit kamen, da war schon alles durch eigentlich. Das fand ich schon beeindruckend. Also die haben diese beiden Running-Back-Receiver-Hybride, Calvin Turner und D.D. Hunter, exzellent verteidigt. Die haben, wie du sagtest, schön Druck gemacht. Die haben die Offense zu Fehler gezwungen. Also für eine Chip Kelly-Defense der letzten Jahre sah das ganz, ganz okay aus. Also sollte man jetzt nicht überreagieren nach einem Spiel, aber UCLA könnte zumindest so eine überdurchschnittliche Rolle in der Pac-12 spielen. Warum nicht?
Übrigens überreagiert, meiner Meinung nach, hat definitiv die Johnson Central Athletics, die das Freitagsspiel gegen Bishop Sycamore gecancelt haben. Sorry, vielleicht lass uns da mal kurz zwei Sätze zu verlieren, weil das ist eine vollkommen bizarre Geschichte. Ich hab's,
vor allem, wie ESPN da anscheinend drauf reingefallen ist, ne?
Ja.
Ja, also ich habe es bei Aqua, bei Jan auf deinen Tweet hin, deswegen kannst du vielleicht zwei Sätze sagen, bei Awful Announcing dann relativ aus, also die hat eine relativ ausführliche Geschichte dazu.
Fang erst mal an.
Es ist fantastisch.
Aber es ist doch Highschool-Football, nicht College-Football, oder?
Ja. Das ist Highschool, theoretisch, ja.
Also ja. Ich weiß auch schon, dass irgendwer von euch das unbedingt heute besprechen will, aber wir können es gerne tun.
Ja, sag doch einfach nur zwei Sätze dazu, was da passiert ist. Ich will es nicht besprechen, das ist, also ich leite mal ein, Jan, und dann prügelst du drauf. ESPN hat letzte Woche zum Start 7 Highschool-Spiele, die übertragen ja sehr regelmäßig Highschool-Football, 2-3 Spiele, auch am ESPN-Player. Und lassen da aber wohl, wusste ich auch nicht, eine Agentur für sich agieren, sich die Spiele anzusetzen. Ja, und da, Jan, nehmen die Dinge so ein bisschen ihren Lauf.
Ja, und da haben sie irgendwie, also IMG, eben diese Talentschmiede aus Bradenton, Florida, da haben sie ein Team namens Bishop Sycamore irgendwie gegen die spielen lassen. Ein Highschool-Team, das erstens sehr schlecht war und zweitens, wie dann nachher so peu à peu durchtröpfelte, eigentlich gar kein Highschool, keine reelle Highschool ist, sondern irgendeine, die so Online-Classes vergibt, also sehr shady, die am Freitag, also 2 Tage vorher schon ein Spiel gespielt hat, also natürlich auch extrem gesundheitsgefährdend für die Spieler, wo nicht klar ist, woher die Spieler kommen. Zum Teil sind das irgendwelche JUCO-Spieler, die da rausgegangen sind, die halt älter sind, also einige waren auch schon deutlich älter als die üblichen Highschool-Spieler, also in den 20ern oder sogar in den 30ern. Einige Spieler hatten nicht die richtigen Namen angegeben. Der Head Coach hat, glaube ich, sogar Nikola, hast du das auch mitbekommen? Da gibt es irgendwie ein Warrant, also der wird gesucht wegen irgendeiner Betrugsgeschichte.
Ja, der wurde heute Abend auch entlassen, aber
davor... Der wurde heute Abend entlassen. Dann gab es, also hat irgendwie gefühlt alles nicht gestimmt und offensichtlich ist ESPN aber darauf reingefallen, dadurch, dass sie das es gibt verschiedene Seiten, dieses Awful Announcing, da kann man das in sehr lang durchlesen. Ich habe jetzt eine verkürzte.
USA Today hat auch einen sehr langen Artikel dazu.
Okay, wunderbar. Also da hat
von Who is Bishop Sycamore ist der Titel.
Alles nicht gestimmt. Also das ist wirklich, ja, ist krass, dass ein so großer Player wie ESPN darauf reinfällt, weil eigentlich kannst du ja natürlich, gerade wenn du IMG zeigen willst, kannst du ungefähr jedes andere Spiel von denen übertragen. Warum jetzt da plötzlich ein Schedule sozusagen, oder die gescheduled werden, ein Team, was überhaupt nicht existiert eigentlich, offensichtlich nur für diesen Grund, da ist die natürlich auch fürchterlich verprügelt worden sind.
55-0, 44-0 nach Ende des dritten, ja.
Da gab es das, da kam dann sozusagen gefühlt im Stundentakt immer wieder neue, totale abgefahrene News, das weiß ich, dass deren Website irgendeine Blogspot-Page ist oder ähnliches. Also gibt es so längere Tweet-Reihen auch, in denen dann weiter gegraben und recherchiert wurde. Also
Also sag mal, so Bishop Sycamore sagt, sie sind in Columbus, wenn man auf die Webseite geht, ist da keine Adresse drauf. About Us und Staff ist nichts drin. Die haben wohl irgendwie den ESPN-Kommentatoren erzählt, ja, wir haben ganz viel Division One Talent an Bord. Die Kommentatoren haben die Namen dann irgendwie in irgendwelche Datenbanken geschmissen, wo nichts bei rumkam. Inklusive auch bei den Datenbanken von anderen nicht. Ja, also das klingt halt ein bisschen so. Also, mich wundert, dass da nicht bei ESPN irgendwo Red Flags hochgehen, aber ja, im Vorfeld.
Ja, es war fantastisch. Ich wollte es kurz angesprochen haben, aber auch nicht völlig ausdiskutiert. Man findet da die Quellen, aber es ist bizarr, wie sie es selbst so nahmen.
Und ja, sie haben ja den Freitag davor schon gespielt, ne? Also haben sie innerhalb von 48 Stunden zwei Spiele gemacht. Ja, das ist, ja, man weiß nicht mal, ob es eine Schule ist. Also von daher, es ist ein bisschen suspekt. Aber gut, was möchte man sagen? Nun, dann noch die letzten beiden Ergebnisse. UTEP bei New Mexico State, was ja auch so ein bisschen Bodensatz der FBS ist. UTEP gewinnt 30-3 und Jan kichert schon.
Ja, weil das zwei der krassesten, ich habe nochmal nachgeguckt, zwei der krassesten Programme, was Bodensatz angeht, sind. UTEP hatte in den letzten 4 Saisons 5 Spiele gewonnen und New Mexico in den letzten 3 Saisons 6 Spiele. Das dürfte mit das Schlechteste sein neben UConn, was da so rumläuft. Und dann ist es so deutlich.
Aber es ist ja schön und also wir hatten ja schon Shane Büchele, ne? Jetzt haben wir bei bei UTEP den Kicker Gavin Bächle. Also,
Das Bächle.
Das irgendwie, ich weiß nicht, so viele Schwaben, Leute mit schwäbischen Wurzeln anscheinend, die FBS-Football spielen.
Du, ich wohne in Berlin. Wem willst du das sagen hier?
Ja, nun. Und dann San Jose State schlägt Southern Utah 45-14. Gibt's sonst noch was? Ach so, hier, einen habe ich noch, die Big 12. Will anscheinend, ist an BYU interessiert, Christian?
Ich weiß ja nicht, ob BYU das wollen kann. Also ganz ehrlich, aber.
Also irgendwer meinte, basketballtechnisch könnte es interessant sein, footballtechnisch, naja.
Ja, und Football rules the world, was College Athletics betrifft, ist ja immer so. Aber. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, also BYU ist ja so ein bisschen. Wir wollten dich vor 3 Jahren nicht. Oh, scheiße, jetzt unsere zwei besten Programme weg. Jetzt wollen wir euch doch, also ich will BYU in die Pac-12. Ich will dieses Spiel, wobei wir haben ja den Holy War jedes Jahr, aber die können sich auch zwei auf die Fresse geben. Warum nicht?
Katastrophentourist Christian Schimmel wieder am Werk. Nun.
Bitte, ich habe kommendes Wochenende zweimal GFL. Insofern. Du auch übrigens.
Und dazwischen und viele Stunden am Lenkrad wieder. Ja, nun, dann, also kurze Pause und dann schauen wir mal, was Woche 1, die echte, uns so bietet, außer Nebraska. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks, College Football immer noch mit Jan Wegwerth und Christian Schimmel. Ja, also Woche 1 steht an in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht's gleich los mit Jacksonville State gegen UAB um 1.30 Uhr morgens. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen, sonst schauen wir auf den Plan von Donnerstag auf Freitag, weil da gibt's schon Matchups, wo die Namen ganz ansprechend klingen. Zum Beispiel Jan UCF gegen Boise State. Das ist eine ja. Morgens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Das ist in der Tat ein Spiel, was man sich vielleicht dann doch angucken könnte, allein um zu sehen, wie Gus Malzahn sich bei UCF schlägt und Boise State ja mit Andy Avalos, mit dem neuen Head Coach Brian Harsin, ist ja zu Auburn, wo vorher Gus Malzahn war. Also es gibt sozusagen eine Dreier-Connection mit den Auburn Tigers für dieses Spiel. Das könnte doch ein ganz spannendes Duell werden. Und ja, ich bin super gespannt oder wäre super gespannt. Ich werde es nicht live gucken können, weil nebenbei wichtigere Spiele laufen, aber, oder vielleicht auf dem Second Screen, aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie UCF da agieren wird, nachdem sie ja vorher diese Hyper-Speed, Warp-Speed Offense mit Josh Heupel hatten, ob Gus Malzahn da wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, rein vom Tempo her. Und inwiefern er da seine Vorstellungen umsetzen kann. Also könnte ich mir durchaus spannend vorstellen. UCF hat mit Dylan Gabriel und einigen anderen ja auch wirklich ein paar sehr, sehr spannende Skillplayer zu bieten. Dürfte und auf dem Slot, wenn man das sich jetzt mal durchguckt, sicherlich das Highlight sein.
Ja, weil also 0.30 Uhr läuft Rutgers gegen Temple. 1 Uhr noch. Wir sprechen sie alle an, nur dass jeder weiß, dann kann sich jeder rauspicken. 1 Uhr Coastal Carolina gegen The Citadel, Florida International gegen die Long Island University, das ist jetzt alles FBS gegen FCS-Kram, Ball State gegen Western Illinois, was haben wir noch? Buffalo gegen Wagner, das dürfte auch FCS sein.
Genau, das sind alles FBS-FCS-Duelle.
Du musst die nicht alle runterbeten, ernsthaft. Die Leute haben ESPN.
Utah gegen Weber State, North Carolina State gegen USF. Ist das wieder was, wo irgendwas passieren könnte, Christian?
Ja, es ist North. Ich habe ja auch eine leichte Schwäche für das Wort. Leichte Schwäche.
Oh.
Ja, seit
Philip Rivers,
ja? Genau.
Ja, nee, soweit geht's. Es gibt in der The Athletic zwei sehr interessante Artikel zu Philip Rivers, unter anderem jetzt, wie er sich da als Highschool-Coach
hat 49-0 gewonnen, habe ich gesehen.
Ja, ich hoffe, dass ihm jemand einen Shot in der GFL gibt, weil man muss auch unbekannten Namen die Möglichkeit geben, sich im Coaching-Business zu beweisen. Nein, ich habe seit jeher für den NC State eine kleine Schwäche, weil die ja berühmt sind, Quarterbacks mit schwachen Armen und viel Spielintelligenz aufzustellen. Und, ja.
Kurt Warner hatte mal ein Angebot von den Braunschweig Lions, hat er abgelehnt. Das war, bevor er berühmt wurde.
Das
erwarte ich.
Verzeihlich, ja. Verzeihlich. Ja, ich finde, es ist durchaus eine interessante Partie, weil du halt diese ACC-AAC-Matchups mitunter halt hast aus der Mittelklasse. Und da die AAC in den letzten, also die American Conference ist vermutlich einfacher, durchaus glänzen kann, zumindest das Coaching-Matchup nicht uninteressant finde, also ja. Das hätte eine Chance auf dem Second oder Third Screen zu laufen.
Dann Appalachian State gegen East Carolina, Tulsa gegen UC Davis und dann Jan auch wieder, dann haben wir ein Big Ten Duell Minnesota gegen Ohio State, Donnerstagnacht um 2 Uhr morgens.
Ja, da sollte man doch mal reinschalten. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich glaube zwar nicht, dass Ohio State da stolpern wird oder größere Probleme hat, aber ich erwarte so ein bisschen eine Bounceback-Saison von Minnesota und Ohio State hat in der Defense, zumindest in der Back 7, ja ein paar Fragezeichen, einfach deswegen, weil sie auch sehr, sehr viele Spiele abgegeben haben, unter anderem alle Linebacker, inklusive der ersten Backups, und Minnesota hat mit Mo Ibrahim und einer wirklich sehr, sehr schweren Line, sehr, sehr kräftigen Line. Wer will, kann sich mal Daniel Falele angucken. Der ist eher auf der gewichtigen Seite, sag ich mal. Die haben eine sehr starke Laufattacke, mit der sie einige Teams letzte Saison in Probleme gebracht haben. Und wenn Ohio State, wir hatten da ja auch das ein oder andere Spiel schon mal, wo Ohio State mit den Linebackern nicht so ganz up to par war, vor einigen Jahren, wenn sie da jetzt mit einer komplett neuen Crew ankommen, könnte das vielleicht ein paar Probleme geben. Von daher denke ich, sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Und es ist ja auch spannend zu sehen, wie die Offense dann mit CJ Stroud, also mit dem neuen Quarterback, das wird natürlich ein Downgrade sein zu Justin Fields. Running Backs sind neu zu besetzen, sie haben super Receiver, aber ja, ich denke, da kann man mal, wenn man dann wach ist und am Freitag nichts vorhat, oder zumindest nichts früh vorhat, sollte man da mal reingucken. könnte ganz nett werden.
Daniel Falele, 2,6 Meter, 173 Kilo.
Er hat angeblich 20 Pfund abgespeckt vor der Saison. Das, also 20 amerikanische Pfund. Von daher, aber das sind schon ziemliche Brocken, die da auf die zukommen. Dann haben sie auch noch ein paar Titans, die auch eigentlich quasi nur glorified Tackles sind. Also im Passen sehr wenig eingesetzt werden. Mal schauen.
Melbourne Victoria, okay.
Ja.
Ja. Okay, australisches Monster bei Minnesota in der Offense Line. Sehr schön. Gut. Wir schauen weiter Donnerstag auf Freitag, dann noch Tennessee gegen Bowling Green. Ich habe vernommen, bei Tennessee startet jetzt ein ehemaliger Michigan Quarterback, wie an so vielen anderen Stellen auch, Jan.
Ich weiß gar nicht, ob das ist das schon durch, ja.
Dann, ja, Milton startet.
Dann ist es so, aber das sollte in diesem Spiel überhaupt keine Rolle spielen. Da könnten sie, glaube ich, auch den Walk-on starten lassen, denn Bowling Green aus meiner geschätzten Mac ist wahrscheinlich eines der drei schlechtesten FBS-Teams. Wir haben es schon viele genannt, aber da bin ich relativ sicher.
Ne, sie waren letzte Woche auf der Liste, die du genannt hast, von daher.
Ja, ich habe mich im Laufe der Woche nochmal mit meinem Mac-Review mit ihnen auseinandergesetzt und bin auf die wunderbare Zahl gestoßen, dass Bowling Green eine der besten Pass, nach abgegebenen Yards, eine der besten Pass-Defenses der Liga hatte. Warum? Weil sie im Lauf 310 Yards pro Spiel abgegeben haben. Und na klar, dann muss man halt nicht passen, weil 310 Yards sind dann doch sehr, sehr viel.
Nun, ja.
Irgendwo treffen sich gerade David Odenthal und Kim Kutschi und sagen, scheiße, wir müssen die Crocodiles und die Rebels dringend in die Mac bekommen.
Du,
Die laufen gerne, ja.
Ja, ja. Aber Toledo ist nicht Mac, oder?
Doch.
Er war schon da.
Der Herr Odenthal war schon da, ja. Der hat dafür gesorgt, dass Toledo laufen konnte, aber gut, ja. In den 90ern.
Und irgendein Upset-Win gab es auch. So, Western Kentucky, UT Martin, New Mexico gegen Houston Baptist. Das wird sich Jan ganz bestimmt reinziehen.
Du willst auch alles durchnehmen gerade.
Nikola.
Hier, ich bin ja schon fertig. UNLV gegen Eastern Washington. Wenn du mich die ganze Zeit unterbrichst, wären wir schon durch mit der Liste. Und Arizona State gegen Southern Utah. Das war Donnerstag auf Freitag. Freitag auf Samstag, wenn ich schlafen werde, um irgendwie für 17 Menschen in dieser Republik Schienenersatzverkehr für den Bahnstreik zu spielen, können sich die Hörer vergnügt Virginia Tech gegen North Carolina geben. Das ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um Mitternacht, Christian, und damit zu einer ganz anderen annehmbaren Zeit, eigentlich.
Ja, wenn man... Ich bin daran überlegen, ob ich aus Solidarität mit dir früher ins Bett gehe oder als Profiteur des eben angeschlossenen Fahrdienstes. Ja, ist für mich eigentlich eine spannende Partie. Jan und ich haben beide im Leadblogger auf North Carolina raufgeknüppelt. Das Problem ist, dass Virginia Tech in den letzten Jahren auch nicht besonders gut war, aber könnte spannender werden, als das Ranking jetzt vielleicht vermuten lassen würde, von 10 gegen unranked.
Jan? Also wir machen danach noch irgendwann das Picking against the Spread, aber da ist das Spiel natürlich auch mit drin, aber klar.
Ja gut, da kann sein, dass ich dann das Christian allein übernehmen muss, aber bin irgendwie, ich weiß nicht, bei Virginia Tech bin ich ein bisschen skeptisch, ob die das so eng halten können. Ich würde es mir wünschen, aber ich habe jetzt auch nicht, oder wir haben jetzt ja nicht ganz schlimm auf UNC rumgeknüppelt, sondern wir haben nur gesagt, dass Rang 10, man kann von diesen Preseason-Rankings halten, was man will. Ich halte da relativ wenig von. Ich glaube, bisher geht es ähnlich.
Ja.
Dass jetzt vielleicht nicht unbedingt das ist, was wir da sehen, weil die einfach eine ganze Menge Unwägbarkeiten haben. Das kann sich alles auflösen. Das ist ja das Spannende am College-Football. Du weißt halt nicht, wer nachkommt, wenn Leute, also wenn denen das ganze Skill-Core abhanden kommen. Die zwei Top-Runner, die zwei Top-Receiver, die Runner waren dann auch noch nebenbei der dritte und vierte Receiver von den Receptions her, dann ist halt einfach ein bisschen schwierig. Die haben da hinter ein paar spannende Jungs, aber da muss sich Sam Howell erstmal strecken, um auf die Produktion zu kommen vom letzten Jahr. Und die Defense hatte so ihre Aufs und Abs. Von daher, vielleicht ist ja was möglich für die Hokies.
Gut, ansonsten an dem Tag Charlotte gegen Duke, Wake Forest gegen Old Dominion, Eastern Michigan gegen San Francisco, Pennsylvania, das klingt schon irgendwie nach Highschool, Kansas gegen South Dakota, ich vermute South Dakota Favorit mit 10, Um 3 Uhr morgens Northwestern gegen Michigan State, Jan.
Ja, das ist ein Spiel, was...
Das kann ich wahrscheinlich dann schon auf der Autobahn noch im ESPN Radio verfolgen.
Ja, da bin ich also beide Teams, man darf nicht vergessen, dass Northwestern seine Division, also die Big Ten West, letzte Saison gewonnen hat. Beide haben so doch einige Umbrüche nochmal gehabt. Bei Northwestern sind wirklich sehr, sehr viele Spieler weg. Haja auch hoch in der Draft. Ein paar mehr Transfers, als man das vielleicht gewünscht hätte. Dann hat sich jetzt auch noch der Starting Running Back irgendwie für die Saison, fällt auch noch aus. Das ist ja bei Northwestern eine eher wichtige Position. Michigan State im zweiten Jahr von Mel Tucker ist halt auch ein bisschen schwierig, da sind auch doch ein paar mehr Spieler abhanden. Ist jetzt nicht der ganz große Umbruch, aber ich glaube, schematisch wird da, muss ich das Team erst finden. Das sind zwei Teams, von denen ich jetzt in dieser Saison nicht so wahnsinnig viel erwarte, aber kann ja auch durchaus sein, dass man mit so einem Sieg zu Beginn dann, so einen kleinen, zumindest, sagen wir mal, der Optimismus ein bisschen größer ist, einen kleinen Höhenflug bekommt, dann sich doch noch ein paar mehr Siege einsammelt. Ist für mich ziemlich ausgeglichen. Ein bisschen würde ich auf Northwestern setzen, wahrscheinlich.
Ja, also Big Ten-Duell, das dann auf ESPN, also auch im ESPN-Play, wie gesagt, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens. Ansonsten noch Colorado gegen Northern Colorado und Colorado State gegen South Dakota State. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und für alle Regionen. Also in irgendeiner Region der USA war irgendwer bestimmt und kann das noch und kann sich da irgendwie mit identifizieren. Aber natürlich, das Gros des Programms kommt wie gewohnt am Samstag, aber liebe Zuhörer, es geht bis Montag durch. Also wir sind jetzt am Samstag angekommen.
Nicola,
ja?
Willst du wirklich alle Spiele, die Samstag laufen, jetzt?
Nein, aber wir werden sie nicht alle besprechen, aber wir haben ein paar Kracher dabei, über die es sich durchaus lohnt zu sprechen. Genau, also Oklahoma spielt bei Tulane, das wird jetzt gedreht wegen des Hurricanes, das Spiel jetzt in Oklahoma, aber es geht direkt um 18 Uhr los mit Wisconsin gegen Penn State, Christian, und das ist was, da müssen wir einfach stoppen und drüber reden, weil das ist Creme de la Big Ten eigentlich.
Ja, Wisconsin ist mit der 12 irgendwie ein bisschen underrated. Ich glaube, die würden, nur mal wieder auf North Carolina draufzuhauen, ich glaube, die würden mit denen ziemlich Schlitten fahren. Penn State sehr, sehr gute Saisons gespielt, zum Teil auch sehr gut rekrutiert, aber nie den letzten Schritt gemacht. Da erwartet man drauf. Jan, glaubst du, sie können diesen Schritt dieses Jahr machen?
Ich sehe es nicht. Was vor allem daran liegt, dass ich einfach skeptisch bei Sean Clifford, bei dem Quarterback bin, weil der zwar in einigen Spielen besser ausgesehen hat, als ich es dachte, aber immer wieder irgendwelche grotesken Böcke drin hat. Und ja, daher, ich glaube nicht, dass der die Offense tragen kann. Das ist so ein bisschen das größte Problem. Dann haben sie natürlich in der Defense ihre beiden Pass-Rusher verloren, aber wie gesagt, der Rest ist, glaube ich, in der Defense sieht ziemlich gut aus, aber kriegt, also ohne den, sie haben nicht, glaube ich, nicht so ein dominantes Laufspiel wie Wisconsin zeitweilig, dass man auf Quarterback irgendeinen Otto hinsetzen kann. Und von daher sehe ich das ehrlich gesagt nicht so ganz, dass Penn State dieses Jahr den Schritt machen wird. Aber die können eine gute Rolle spielen, weil die sonst relativ ausgeglichen besetzt sind. Wäre jetzt mein Take zu Penn State. Aber ich würde auch genau wie du Wisconsin ein Stück davor sehen. Die Line, das Run-Game, dann haben sie mit Graham Mertz ja wirklich einen Quarterback, der vielleicht auch mal ein bisschen mehr ist als das, was wir gerade sagten, und eine ziemlich erfahrene Defense. Die könnten unangenehm zu spielen oder sind eh unangenehm zu spielen, aber die könnten noch unangenehmer sein als sonst.
Okay, dann überspringen wir so Kentucky, Boston College, Michigan, Western Michigan. Da sollte ja hoffentlich auch nichts passieren. Wir erinnern uns alle an Michigan gegen Appalachian State. Vor 14 Jahren war das, glaube ich. 2007 müsste es gewesen sein.
Das erste Spiel des Big Ten Networks. Ich habe es live gesehen damals. Es war sehr, sehr gut. Aber
300 Mark dafür bezahlt.
Nein, aber Western Michigan hat eine spannende Offense. Von daher muss Michigan ein bisschen aufpassen.
UConn Holy Cross wird bestimmt auch ein ganz großer Kracher. Für die drüben sind Tickets ab $6.
Christian wäre für Holy Cross sicherlich auch ein geeigneter AD, oder?
Ey, ich bin mittlerweile so weit, Jan. wenn mich jemand für eine in der Position als AD bezahlen würde, sagen wir so, die Anzahl der Schulen, die in Frage kämen, wäre deutlich größer als die Anzahl der Schulen, die nicht in Frage kämen. Insofern, I'm open for business.
An dem, ich glaube, und dann Motto der Schule bei Christian, jeder nur ein Kreuz.
Boah, jetzt wird's aber.
Es wird übel, aber wer das anschaut, ich hätte fast einen bösen Take gebracht, der dazu geführt hätte, dass ich nie wieder in Deutschland Spiel hätte kommentieren dürfen.
Christian, ich glaube, statt Wisconsin Penn State kann man da auch mal UConn gegen Holy Cross.
Du, ich weiß, dass ich um die Uhrzeit definitiv noch keine Zeit haben werde. Das ist die gute Nachricht für mich und auch für Nikola.
Es ist übrigens auch sehr gut, dass die... Dass
auf, Holy Cross, also auf der anderen Seite, was wir sehen werden, also...
Nikola, Christian, aber die Crusaders sind natürlich ein wirklich sehr, sehr guter Name für ein Team aus von Holy Cross.
Ja. Heißen die wirklich so? Spielen in der Patriot League, na herzlichen Glückwunsch.
Alle Klischees erfüllt.
Boah, wirklich, da haben wir, glaube ich, ein neues FCS-Lieblingsteam.
Ich wollte gerade sagen, es gab im Around the NFL-Podcast mal The Team of ATN in diesem Podcast. Wir müssen eigentlich jede Woche jetzt über Holy Cross reden.
Ja. Collar natürlich Royal Purple.
Genau.
Also ich kannte Königsblau. Royales Lila ist mir jetzt zwar neu, aber hey, Holy Cross played in the 1946 Orange Bowl. Ja? Also wer sind wir? Um über die zu lachen.
Historie.
Immer ja, wichtig. Geschichte, die Leute.
Weiter im Text.
Weiter, genau.
Ich spüre negative Holy Cross Vibes in diesem Podcast, aber egal. Kansas State gegen Stanford. Das ist Power 5 im Duell, aber ist es das wert, Jan?
Nein.
Gut.
Ich muss jetzt ein bisschen auf die
Tube drücken. Okay, dann überspringen wir die nächsten. Georgia State Army, Nebraska Fordham, Oregon, Fresno State, Arkansas gegen Rice, Air Force gegen Lafayette und gehen um 21.30 Uhr auf wahrscheinlich das Spiel, das Christian und ich uns dann am Samstagabend in Stuttgart gönnen werden, wenn ich nicht irgendwie komplett tot ins Bett falle. Miami gegen Alabama, Christian.
Die gute Nachricht, Nikola, ich bin nicht weit und werde dich mit allen meinen Kräften wiederbeleben, solltest du tot umfallen.
Ja, auch nur, weil du sonst Sonntag keinen Fahrer hast, um nach Hause zu kommen. Ne? Also,
sagen wir es mal so, Nikola, ich bin gar nicht mal so, vergiss es. Ich wollte keine Witze über anstehende Footballspiele machen. Alabama wird mal wieder jemand aus der ACC zu Saisonbeginn verprügeln, warum auch nicht. Mal gucken, es ist natürlich, Alabama hat einen neuen Quarterback, ja, wir haben jetzt gerade gehört, Mac Jones ist der neue Starter bei den Patriots, herzlichen Glückwunsch und wie auch immer. Wir sehen den ersten Auftritt von Bill O'Brien als neuen OC von Alabama. Das wird mit Sicherheit spannend. Miami waren wir uns ja auch einig, fast ein bisschen unterschätzt, auch wenn ein ACC-Team eigentlich niemals unterschätzt werden kann, sondern maximal überschätzt. Aber ja, bin mal gespannt, wie lange Miami und ob Miami da anderthalb, zwei Viertel mithalten wird können und wie schnell da die Maschine rollt.
Ja, lassen wir uns überraschen. Cincinnati, Miami, Ohio zur gleichen Zeit und zur gleichen Zeit Jan, Iowa gegen Indiana.
Das ist ein spannendes Spiel. Da haben wir
die 18 gegen die 17 laut Preseason Rankings.
Genau, und ich halte beide Teams auch für Top 25 würdig. Wie gesagt, wo jetzt genau mit den Rankings, das ist uns eigentlich egal. Wir hatten ja schon in der langen Preview drüber gesprochen. Von Indiana erwarte ich dieses Jahr erneut einiges mit Penix als Quarterback und einer sehr spannenden opportunistischen Defense. Die müssen halt ein bisschen Laufspiel in Gang kriegen, um den zu entlasten. Und bei Iowa liegt es halt andersrum am Quarterback. Wenn der irgendwie zumindest zu einem durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Big Ten-Verwalter wird, dann rechne ich mit den Hawkeyes. Denn die haben eigentlich ein spannendes Skill-Core. Da hängt es ein bisschen daran. Und gut, die haben mit einer Defense ein bisschen was verloren in der Line, aber dahinter sieht es auch gut aus. Also das ist ein Spiel, das könnte auf Augenhöhe sein. Und ja, wie gesagt, Teams mit etwas unterschiedlichen Stärken und Schwächen ist sicherlich ein guter Kandidat, wenn es bei Alabama gegen Miami relativ früh 28-3 steht.
Für?
Das kannst du uns in unserem ACC-Fan-Podcast nicht ernsthaft fragen.
Okay, gut. Danach, Navy Marshall. Herr Wegwert, wenn Sie sich zwischendurch ausklinken wollen, be my guest.
Ja, ich
Navy gegen Marshall, Maryland gegen West Virginia, Mississippi State gegen Louisiana Tech, Missouri gegen Central Michigan, Pittsburgh gegen UMass, Wyoming gegen Montana State, Iowa State gegen Northern Iowa, dann Texas gegen Louisiana. Christian, wie sehr muss, das ist immerhin 21 gegen 23, die Cajuns, genau. Tickets ab $9 in Austin, Christian, also...
Ne, würde ich mir anschauen.
Wenn man hin dürfte, ja.
Louisiana ist ein gutes Team.
Wie sehr wird unsere WhatsApp-Gruppe am Samstagabend leiden? Formulieren wir das mal so.
Ganz ehrlich, gar nicht so krass, weil Louisiana ist ein gutes Team. Es ist nicht so, wie wenn du jetzt gegen die
Aber der Anspruch von Cell ist ein anderer.
Eindeutig. Ja, aber Selbstreflexion und Anspruch und Selbstwahrnehmung, das ist halt immer... Ja, Bourdieu hätte halt auch gesagt, wenn du dich nicht reflektierst, dann handelst du wie ein Automat. Das ist Texas, die letzten Jahre passiert sind, damit nicht gut gefahren. Was lernen wir denn daraus? Texas sollte mehr Bourdieu lesen. Wenn sie es nicht getan haben, werden sie auch gegen Louisiana verlieren.
Aber sind wir ja bei Parallelen zu Nebraska, ne?
Das war jetzt ein bisschen an Haaren herbeigezogen.
Hey! Bitte. Die Theorie hat noch keiner falsifiziert insofern.
Die wird am Samstag entweder verifiziert oder falsifiziert.
Ach, siehst du mal.
Freunde. Ja, also Texas Louisiana, USC gegen San Jose State, passiert da was?
Oh, Spartans.
Ja, die Spartans haben die haben sich ja mit ihrer Offense, mit dem Nick Starkel, der da jetzt das zweite Jahr spielt als Quarterback, die haben sich ein bisschen eingegroovt ja schon jetzt am Wochenende mit einem neuen Skillcore, aber nein, das wäre jetzt sehr überraschend, wenn die jetzt plötzlich USC da wegbomben würden mit einem Deep Passing Game oder so.
So, nachdem ich dann Christian aus meinem Hotelzimmer geschmissen habe, nach dem Alabama-Miami-Spiel, wird er sich dann natürlich irgendwie versuchen, einen Stream zu suchen von Liberty gegen Campbell. Einfach, also die Campbell Fighting Camels. Bester Teamname.
Kann ich mich als
Westerwälder... Die Camel erinnern? Fighting Camels.
Die Kampfkamele.
Da kann ich mich als Westerwälder mit identifizieren. Finde ich gut, wenn Leute auf derartige Namen setzen.
Ja, bei Fighting Farmers kann man mir noch vorstellen, aber Fighting Camels, weiß er nicht.
Vielleicht haben die Kamele Schlagringe an ihren Lippen.
Außerdem, wo in Nordamerika in Herrgottsnamen gibt's bitte Kamele?
Wo gibt's denn? Okay, Nikola, weißt du, Jan, was mich bei Nikola am meisten beeindruckt, dass der immer noch viele Sachen, gerade im US-Sport, versucht mit Logik zu lösen.
Gerade bei den so Löwen, Tiger, mein Gott.
Ja, aber wieso Kamele?
Nikola, du bist doch mittlerweile ein erfahrener Journalist, stell eine Medien-
jetzt mal ernsthaft. Der Tiger und der Löwe, ja, stellen ja im Tierreich auch so eine gewisse Dominanz dar, ja, was Königliches und so weiter und so fort. Wir hatten irgendwie ein Team in Schleswig-Holstein, das hat sich die Ants genannt, wo ich dachte, so, na, Ameisen, warum nicht? Aber jetzt Kamele, ernsthaft?
Ja, die waren halt die Königstiere im alten Ägypten. Also, das ist aber nicht so.
Ja, gut. Nun, was soll ich sagen?
Überzeugt, total.
Die Campbell Fighting Camels, die Campbell
vielleicht,
University
ist. Weißt du, Nikola, vielleicht war es ganz einfacher und einfach der Zigarettensponsor hat da einfach die Kohle übernommen, deswegen hat man sich so übernommen. Keine Ahnung.
Ein Team aus dem Bundesstaat North Carolina. Es gibt die Fighting Camels und die Lady Camels.
Ja, und beide hast du schon viermal kommentiert. Aber gut, das dann allem anderen.
Nun, okay. Was hat die Nacht so zu bieten, was Menschen interessieren könnte? Da ist viel... Ja, ich meine, sowas wie Purdue gegen Oregon State, Christian, ist ja auch eigentlich Big Ten gegen Pac-12, aber ja, nicht so, das ist halt nicht aus dem oberen Regal, würde ich einfach mal so formulieren.
Nein, ist es nicht. Kann man sich anschauen, wenn man verzweifelt ist oder noch nicht verzweifelt genug ist nach dem, was man vorab gesehen hat.
Auburn spielt übrigens gegen Akron, da hat der Jan gesagt, Akron ist auch könnte auch ganz schlimme Kost werden.
Bei Akron ist auch noch der einzig gute Spieler, nämlich, oder der einzig gute Offense-Spieler, nämlich der Running Back, ist jetzt wegen Verstößen gegen Waffengesetze nicht mehr im Team. Und diese Offense wird grotesk schlecht. Also
ja. Die spielen nicht mehr in der Shotgun, ne?
Alter.
Oh, Alter. Jetzt klinge ich mich aus. Es gibt noch ein ganz großes Spiel. Willst du das nicht noch gerade so mitnehmen?
Jetzt gibt Jan halt die 5 Minuten, verdammt.
Clemson, nein, Georgia. 31.
Wegwert.
3-5. In Charlotte. Ein
großes Spiel, oder?
Im Stadion der Panthers.
Ist es.
Naja, wir haben, das ist ja letztlich das erste Spiel, was schon ein bisschen so einen kleinen Verweis auf die Playoffs gibt. Ne?
Es ist ein Spiel, über das wir wahrscheinlich, wenn wir dieses Playoff-Komitee irgendwann Mitte Dezember machen, reden werden, weil wir wahrscheinlich den Verlierer attestieren werden, es war ein Quality-Loss.
Genau, oder der Gewinner kriegt, wenn er sich irgendwo anders eine unglückliche Niederlage einhandelt, kann man sagen, aber er hat immerhin dieses Spiel gewonnen.
Genau.
Ja.
Das, so viel können wir schon mit der Glaskugel projizieren.
Das ist schon eins der absoluten Top-Spiele. Wann haben wir so ein Ding mal am Anfang? Also das ist, wir haben ab und zu mal gute, aber das hier ist jetzt wirklich High-End. Nur bei Georgia gibt es ja leichte Probleme gerade, weil sich ungefähr fast das ganze Receiving Core verletzt hat, zumindest alle Spieler, die da irgendwie eine größere Rolle hätten spielen sollen. Oder fast alle Spieler, gerade bei den Titans. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Jetzt hat man mit JT Daniels endlich mal einen Quarterback, der eben auch mal die gute O-Line und die guten Runner mal sinnvoll ergänzen kann. Und dann gehen ihm gerade irgendwie alle Receiver flöten oder viele Receiver flöten. Also zum Teil ja schon länger. Die sind dann nicht wieder fit geworden, die beiden Kreuzbandrisskandidaten Pickens und Blaylock. Dann haben sie die beiden Titans verloren. Der dritte Titan ist irgendwie, hat jetzt lange nicht trainiert, ist angeschlagen. Der Center hat eine Handverletzung, hat jetzt irgendwie versucht, mit der anderen Hand zu snappen, was, glaube ich, nicht die Idee ist, mit der man gegen Clemson und Clemsons D-Line agieren sollte. Da wird wahrscheinlich dann eher der Backup spielen. Das ist ein bisschen schade, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja trotzdem, dass die Offense der Bulldogs da ein bisschen was zu bieten hat. Durch eben die übrig gebliebenen Receiver oder eben ein sehr starkes Run-Game, wer weiß. Oder eben, dass die Defense der Bulldogs so gut ist und DJ Uyangalele dauernd unter Druck setzt, dass das ein Low-Scorer wird, wovon ich nicht unbedingt ausgehe. Ich glaube, das ist eher so im Mittelbereich anzusiedeln, aber wer weiß. Das ist auf jeden Fall natürlich, ja.
Nee, ich wollte nur gerade sagen, das ist ein ABC-Spiel, das heißt, es ist auch im ESPN-Player zu sehen. Das ist das Primetime-Game quasi des Tages. Wenig überraschend. Ich meine, natürlich hätten wir alle gerne Liberty gegen Campbell gesehen, aber manchmal muss man sich einfach fügen und Clemson gegen Georgia akzeptieren.
Müsste man notfalls mitleben.
Gut, dann Christian, also Clemson gegen Georgia, Meinung noch dazu?
Jan hat es ja wunderbar beschrieben, Clemson ist dadurch der Favorit, aber Georgia hat eben dieses Argument, wenn es nicht läuft, dass man da eben auf viele verletzungsbedingte Spiele nicht zurückgreifen konnte. Und es ist natürlich ein geiles Matchup, muss ich sagen. Und freue ich mich sehr drauf und ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir Playoffs haben und nicht mehr eben dieses BCS-Format, wo nur 2 Teams reingekommen sind, dass man im Zweifel sich auch mal so eine Niederlage leisten kann.
Aber es sind beides Programme, die es nicht gewohnt sind, 0-1 in eine Saison zu starten.
Ja, das ist in der Tat richtig, Nikola.
Also, das ist was. Also
sehr
das,
richtig.
Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Wird sehr gut werden.
Ja, denke ich auch. Dann, in der Nacht ist auch viel FBS gegen FCS oder FBS gegen nicht so gut, also Texas A&M gegen Kent State könnte auch ein bisschen eklig werden, glaube ich. Washington gegen Montana erwarte ich auch nicht so viel. Vanderbilt gegen East Tennessee State, ja, dann muss sich Vanderbilt vielleicht strecken, man weiß es nicht. Was haben wir noch? UCLA gegen LSU. LSU darf einmal quer durchs Land fliegen zum Rose Bowl nach Pasadena. Ich könnte mir vorstellen, LSU spielt gerne im Rose Bowl, werden sie auch gerne gegen UCLA spielen.
Naja, wir haben halt jetzt schon gesehen, dass UCLA zumindest mal gut genug ist, um dann ordentliches Mid-Major wegzuprügeln mit Hawaii. Und bei LSU gab es ja auch die eine oder andere Veränderung. Und man muss jetzt auch tatsächlich mal sehen, wie sich die Offense entwickelt. Das war ein großes Problem. Normalerweise im Recruiting vom Talent her eines der Programme, die noch weiter nach oben gehen als 16 mit Derek Stingley, vermutlich mit den besten defensiven Spielern der SEC, wenn nicht nationwide. Ich sag mal so, dahin wird UCLA eher nicht werfen, sondern sie werden gucken, wo ist Stingley, und da geht der Ball nicht hin. Und, das kann interessant werden, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass UCLA ist der Außenseiter. Ich glaube nicht, dass die komplett chancenlos sind.
Das ist dann ein Fox-Spiel, das so in Deutschland ein bisschen schwieriger zu gucken, aber auch da findet sich immer eine Lösung. Übrigens, ich glaube, die Liste ist gar nicht mal so lang. Ihr seid es bloß nicht mehr gewohnt, dass so viele Spiele stattfinden und dass ich nicht erst mal anfange, 14 Spiele runterzurattern, die wegen Corona ausfallen.
Das stimmt, ja.
Wir sind einfach zurück im normalen College-Football-Wahnsinn. Es sind halt 130 Teams in der FBS. Und ja gut, natürlich sind es ein paar mehr Spiele, wenn die sich an ein FCS-Team einladen. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt die Masse an Teams, die da unterwegs ist. Also ja, California spielt gegen Nevada, Arizona spielt gegen BYU in Las Vegas im Stadion der Raiders. Bestimmt ein super Trip für BYU nach Las Vegas.
ja, korrekt. Arizona mit einem Headcoach Jet Fisch, das könnte interessant werden, nachdem das Programm Jeff Kevin Sumlin die letzten Jahre extrem viel auf die Fresse bekommen hat, muss man wirklich so direkt so sagen.
Ja, also genau. Also das letztjährige Arizona, hätte ich gesagt, ist BYU jetzt Favorit mit 30. Aber es ist BYU ohne Zach Wilson, dem neuen Starting Quarterback der New York Jets.
Ist korrekt, ja. Und Zach Wilson war da nicht nur das letzte, sondern auch das vorletzte Jahr Starter. Und auch die O-Line hat einiges an Kapital verloren, haben noch einen sehr interessanten Tight End auf dem Roster. Also mit Sicherheit kein komplett schlechter Roster, der da agiert, und mit Sicherheit der leichte Favorit, nicht mit 30, aber trotzdem leichter Favorit bei den Wildcats ist.
Das also um 4.30 Uhr morgens für die wirklich schlaflos sind. Und spätestens wenn die GFL-Saison vorbei ist, werde ich mich, glaube ich, wieder mehr mit diesen Samstagnachtstermin beschäftigen. San Diego State gegen New Mexico State, noch Washington State gegen Utah State, 5.59 Uhr morgens Hawaii gegen Portland State. Das ist dann wahrscheinlich das, was wir im Radio dann hören, wenn wir dann sonntags von Stuttgart nach Marburg fahren, ne?
Ja, so ist es. Es hat ja gewisse Tradition. Die Frage, ob es an USC gegen Washington State auf dem Weg nach Kirchdorf rankommt, aber das wird sich zeigen.
Und UCLA gegen Washington State war das auf dem Weg nach Dresden, ne? Von Frankfurt nach Dresden. Ja. 2019, das weiß ich auch noch. Dann geht's nämlich weiter. Normalerweise würden wir Ihnen ja sagen, sonntags ist dann NFL. Das sagen wir Ihnen erst aber ab nächster Woche, weil dieses Wochenende ist nichts. Es ist nicht mal Preseason. Da sind ja nur noch drei Preseason-Wochenenden, seitdem man auf 17 Spiele gegangen ist. Das heißt, College Football hat die Bühne für sich. Und man muss sagen, College Football nutzt es auch, um sich auszubreiten. Und rightfully so, würde ich sagen. Denn sie bieten uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, das heißt, wenn ich dann abends nach etwa 3.500 Kilometern in 17 Stunden quer durch Deutschland zu Hause wieder angekommen bin, Florida State gegen Notre Dame.
Ja, Karma Bowl, würde ich sagen. Wir haben ja letzte Woche schon mal leicht drüber gesprochen, kann Florida State endlich wieder etwas an Qualität gewinnen und wieder ein ernsthafter Herausforderer für Clemson sein. Ich glaube, dieses Jahr ist es noch zu früh. Ich bin aber auch grundsätzlich überzeugt, dass der jetzige Trainerstab dort in die richtige Richtung eingeschlagen hat. Das dauert. Notre Dame hat auch einiges verloren, unter anderem Starting Quarterback Ian Book in die NFL. In Notre Dame offensichtlich der Favorit in dem Spiel, sogar relativ klar. Trotzdem kann es nur im Interesse der ACC sein, wenn Florida State eher früher als später relevant sein wird. Insofern glaube ich,
ja,
würde ich zumindest sagen, weil nur Clemson ist halt auf Dauer ein bisschen wenig und Miami ein bisschen. Und gut, North Carolina muss man jetzt halt sehen, wie die Entwicklung ist, aber ja.
Florida State.
FSU gehört normalerweise nach oben, also in die Konferenz.
Eigentlich schon, ja. Und eigentlich ist das, Florida State gegen Notre Dame, vom Namen her ist das eigentlich ein Top-Duell, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall.
Und von der Historie im College Football, also.
Ja.
Ja. Und weil das alles nicht genug ist, gibt's auch Monday Night Football. Beim College Football. Das ist fantastisch, oder? Ole Miss gegen Louisville. In der Nacht von Montag auf Dienstag um 2. Im Dome in Atlanta.
Ja, wir haben es ja, schon mal angesprochen, dass die Lane Kiffin Experience zumindest beim Thema Impfen eher eine sehr positive ist tatsächlich. Wenn ich mir das Recht herausnehme, das so zu beurteilen. Louisville in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr ordentlich bis gutes Programm gewesen. Die Rebels sind für mich etwas der Favorit in dem Spiel. Aber auf Louisville bin ich tatsächlich dieses Jahr sehr gespannt, weil es ist so ein bisschen die Frage, wer in der ACC hinter Clemson so ein bisschen für Aufruhr sorgt. Und die offensichtlichen Kandidaten sind North Carolina und Miami. Aber auch bei den Cards geht es durchaus in eine ordentliche Richtung in den letzten Jahren. Von daher würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich meine, es ist die eine Woche, wo in der NFL tatsächlich nichts passiert. Ja, wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf, wo wir jetzt gerade die ganzen Roster-Cuts hinter uns haben. Der Samstag, das Wochenende, ist dann frei. Zumindest, wenn man nicht gerade im deutschen Football unterwegs ist. Oder anderweitig europäisch. Und insofern, also das sind schon dafür, also die zwei Ansetzungen sind halt gut, dafür, dass es alleinstehende Ansetzungen sind mit Notre Dame, FSU und Louisville gegen die Ole Miss Rebels.
Nun, dann sollte es das gewesen sein, genau, die ganzen Cuts und so besprechen wir dann, also die namhaftesten Cuts besprechen wir Donnerstag dann in der Big Show. Das ist dann wieder Thema und natürlich dann auch, was sonst noch in der NFL passiert ist. Wie gesagt, die hat jetzt eine Woche auf, bevor es dann nächsten Donnerstag losgeht in der NFL mit dem Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys und dann am Sonntag mit dem richtigen Spieltag, wo dann nochmal 14 Teams aufeinandertreffen, aber wie gesagt, erstmal ist College Football im Programm. Wir machen hier eine kurze Pause und dann gibt's wieder unser allseits beliebtes Picking Against the Spread, diesmal in der XXL Week 1 Version. Bis gleich.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen beim 2-Minute Drill und natürlich beim Picking Against the Spread. Ja, endlich können wir mal wieder. Und diesmal auch relativ sicher, sind wir uns relativ sicher, dass nicht bis irgendwie Samstag noch 10 Spiele wegen Corona annulliert werden. Also hoffen wir zumindest. Wir fangen mal an. UCF gegen Boise State, Jan. UCF mit 5.
UCF mit 7.
Okay, dann Christian, NC State gegen South Florida. NC State mit 18,5.
NC State mit 16.
Minnesota gegen Ohio State. Ja, Ohio State mit 14.
14 ist ganz schön wenig, ne? Für das, was Ohio State sonst in der Big Ten so abgerissen hat.
Das ist Woche 1 auswärts mit vielen Unbekannten.
Ja, ja, aber ich meine, es ist in den letzten 2 Jahren gab es sehr wenig Siege innerhalb der Big Ten mit weniger als 14 Punkten für Ohio State. Darum, ich finde das gut. Also ich freue mich, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, trotzdem mehr als das, also 17 oder so.
Christian, Tennessee gegen Bowling Green, Tennessee mit 35.
Christian, tu es.
Nach allem, was mir Jan zu Bowling hat, Tennessee mit 40.
Die haben ihre besten 4 Spieler in einem der schlechtesten oder 5 Spieler in einem der schlechtesten Teams verloren. Da ist sogar einer in die FCS transferiert, weil er keinen Bock mehr hatte, glaube ich. Also das ist ein ziemlicher Autounfall.
Also was für Nikola eigentlich?
Eigentlich ja.
Also etwas, was man in der Bundesliga härter nennen würde, aber gut.
Schön, dass wir uns direkt in der zweiten Sendung. Wieder genau, direkt in der zweiten Sendung. Und wie viele Hörer habt ihr diese Woche verloren? Ausreichend.
Wir haben sie wenigstens, wir können sie noch verlieren. Virginia Tech gegen North Carolina, Jan. North Carolina mit 5,5.
Ja, Ich sag mal mit 7. Das ist aber ungefähr die Range, die ich jetzt auch erwartet hätte. Nicht zu viel.
Christian, Northwestern gegen Michigan. Northwestern mit 3. Nee, Michigan State, nicht Michigan. Entschuldigung. Also Northwestern gegen Michigan State. Northwestern mit 3.
Northwestern mit einem Touchdown.
Jan, Wisconsin gegen Penn State. Wisconsin mit 5,5.
Ja, haben wir dasselbe wie eben. Ich würde sagen, Wisconsin mit 7. Wird ein enges Spiel, aber ich schätze die Badgers dann doch ein bisschen stärker ein.
Okay, dann Christian, Michigan. Diesmal das echte Michigan gegen Western Michigan. Michigan mit 17.
Also, Michigan mit 20. Das wird das Jahr der Wolverines, ganz bestimmt.
Das Over-Under macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, Jan. 67.
Ja, das Ding ist, Western Michigan hat wirklich, wirklich eine gute Offense. Die haben ein super Run-Game, das haben sie traditionell, und haben jetzt mit Caleb Ellaby einen Quarterback, der einen tollen Arm hat und der wirklich auch gute Deep Balls werfen kann, der, glaube ich, auch für die Draft noch zumindest so im erweiterten Spektrum interessant werden kann. Die haben eine richtig, richtig nette Offense. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass es da ein paar Punkte gibt. Aber ja, man kann jetzt nicht ernsthaft, ich meine, dass Michigan mit nur 17 gegen einen Mid-Major zu Hause Favorit ist, sagt irgendwie auch was aus, oder?
Ja, irgendwie schon. Nun. Also, dann machen wir weiter.
Gib uns UConn gegen Holy Cross, come on.
Du willst UConn?
Ich schau mal,
ob ich da ein Spread habe. Nein, habe ich leider nicht.
Schade.
Ich kann aber, also ich suche
nicht so
mal,
wichtig.
Ich suche mal in der Zeit, wo ich dir Kansas State gegen Stanford gebe, Jan.
Boah, das ist auch echt ein Spiel aus der Hölle irgendwie.
Kansas State mit 3.
Ja. Oh, ich sehe, es ist ja auch noch auf neutralem Boden.
Das Ganze findet in Dallas statt, ja. Dem Stadion der Saints for the foreseeable future, aber ja.
Stanford kommt mal wieder ein bisschen hoch. Ich sag, das gewinnt Stanford.
Also ich habe jetzt die Holy Cross gegen UConn kein Spread gefunden, aber bei Oddshark gibt es einen Predicted Score. Möchtest du den hören?
Ja.
Holy Cross 11,9, UConn 16,2.
Ah, super.
Es ist immer schön, wenn Teams, die einfach nur inkompetent sind, dann Low-Scorer predicted kriegen, weil da weiß man, es liegt nicht an der Qualität der Defenses.
Gut, zu Nebraska gegen Fordham gibt es auch keinen Spread übrigens.
Das habe ich irgendwie gerade ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt.
Auch hier kann ich mich auf die Suche machen.
Nein. Mach dir nicht so viel Mühe, Nikolas. Alles gut.
Während du Jan... Nee, Moment, wen hatten wir? Nee, Christian. Nee,
Christian.
Miami gegen Alabama. Alabama mit 19,5.
Alabama mit 24.
So, schauen wir mal, ob wir hier ein Spread haben. Nee, sieht...
Brauchen wir nicht.
Sieht erstmal nicht so aus. Ich schau noch mal an zwei anderen Stellen. Es würde mich brennend interessieren.
Jan, wir wissen, dass Nikola Scheut keine Kosten und Mühen, wenn er Leute in die Pfanne hauen kann.
So, ich habe hier eine Prediction gesehen. Nebraska 58, Fordham 11. Spread Consensus. Nebraska mit 40,5. Da haben wir noch einen.
Ich kann jetzt nicht ernsthaft drüber sagen.
Ne? Nicht?
Nein. Sorry. Das war wirklich, also so ein Downer, der braucht erstmal, der hat Wirkung hinterlassen. Ein Wirkungstreffer, sagt man so schön, ja, genau.
Das ist halt die Frage, mit wie vielen D-Linern tritt vor dem an? Das würde, weiß das zufällig jemand? Ich höre schon, ich merke schon, es wird geschwiegen auf der anderen Seite der Leitung.
Tatsache.
Gut, Christian, Cincinnati gegen Miami, Ohio, Cincinnati mit 22,5.
würde ja niemals gegen ein MAC-Team setzen, von der Cincinnati mit 20.
Jan Iowa gegen Indiana, Iowa mit 3.
Ach komm, ich bin die ganze Zeit, seit Jahren rede ich Indiana hoch, dann tue ich es auch jetzt. Indiana gewinnt mit 3.
Christian, Texas gegen Louisiana, Texas mit 8.
Louisiana straight up. Das ist mein Ernst.
Jawohl, jawohl. Gut, dass Sal nicht dabei ist. Der würde dir jetzt einen Vortrag halten.
Ja.
Jan, Navy gegen Marshall, Marshall mit 2,5.
Uff. Neuer Coaching-Staff. Nee, da gehe ich mit Navy.
Tust du, ja?
Ja. Versucht euch nicht, da irgendwas rauszuinterpretieren. Das ist jetzt nur rein sportlich betrachtet, bevor jetzt irgendwie wieder auf irgendwelche komischen Ideen kommt.
Du, ja, in meinem Lebenslauf steht Kriegsdienstverweigerer drin. Ja.
Same, same.
Christian, Oregon gegen Fresno State. Oregon mit 20,5.
Ja, das Problem ist halt, dass Fresno State mit UConn Division 3 Team letzte Woche gespielt hat. Deswegen, ja. Oregon mit mehr, 25 oder so.
Maryland gegen West Virginia, Jan. Das ist Big 10 gegen Big 12 minus 2.
Naja, streng genommen minus 4, ne? Aber.
Ja. West Virginia mit 3.
West Virginia mit mehr als 3.
Dann Christian, Pittsburgh gegen UMass. Pittsburgh mit 38.
Ich nur die Schrottspiele, ja. Das ist echt der Hammer, ey. Keine Ahnung.
Du hast gerade Texas bekommen.
Ja, das ist. Du hast mich schon verstanden. Pittsburgh mit 40 übrigens. Maryland gegen West Virginia könnte ein sneaky, bad, aber sehr, sehr enges Spiel werden. Das könnte nett werden.
Ja, sicher. Jetzt bin ich in meiner Reihenfolge durcheinander gekommen.
Nikola, wer sucht, der findet. Ne? Das ist
so. Ja, hier, Jan, Auburn gegen Akron. Auburn mit 36,5.
Drüber. Auch mit neuem Coach und neuem System und so. Also ganz im Ernst, schaut euch die Ergebnisse von Akron in der MAC letztes Jahr an und ich schätze Auburn doch ein bisschen stärker ein als die gängigen MAC-Teams.
Okay. Dann.
Aber immerhin, ich muss ganz kurz sagen, aber immerhin hat Akron Bowling Green mit 31-3 geschlagen. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt. Haben alle anderen Spiele bis auf eins wirklich mit über 30 Punkten verloren. Das sagt ein bisschen was über Bowling Green aus.
Aber Bowling Green.
Ja.
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 Weiter im Text.
Weiter im Text, ja, geht sofort weiter. Sekunde, so. San Jose State bei USC. Jan, wen haben wir jetzt? Jan oder Christian?
Christian.
Christian, USC mit 14.
Ich meine, Nico, ist ja nicht so, dass du nicht auch mal mittippen dürftest. Diese Begeisterung. USC mit 10, aber San Jose State covered.
Jan, Purdue gegen Oregon State. Purdue mit 7.
Schwieriges Spiel. Purdue, würde ich sagen, gewinnt, aber covert nicht.
Aber Drew Brees ist doch jetzt wieder verfügbar, nachdem er bei den Saints aufgehört hat.
Ja, ich meine, vom Arm her.
Ja.
Christian, Houston gegen Texas Tech.
Sehr gut.
Irgendeine Prognose?
Houston mit 6?
Nee, Texas Tech mit 1.
Dann muss ich mit Houston gehen, offensichtlich.
Okay. Wer weiß, vielleicht sind die Cougars das bessere Football-Team dieses Jahr in Houston. Ja.
Der kam überraschend.
Ja, ja, hat einen Moment, zehnte Sekunde länger gedauert als üblich.
Ja, was denn? Dann, Jan, Texas State gegen Baylor. Baylor mit 13,5.
Oh, Texas State, ja, die wollten eigentlich irgendwie so eine spannende Spread-Offense mit Tempo letztes Jahr installieren oder vorletztes Jahr. Letztes Jahr sah es auf jeden Fall ganz erbärmlich aus. Von daher Baylor mit mehr als das. Was hast du? 13,5? Ja, Jani, auf jeden Fall.
Christian, Clemson gegen Georgia auf neutralem Boden. Clemson mit 3.
Sage ich aber, dass das alle tippen müssen. Ihr sagt Clemson deutlicher, Clemson im Touchdown. Jan?
Ja, mit den ganzen Verletzungen bei Georgia, ich würde es ja den Bulldogs echt gönnen, aber ich sehe es auch eher so, dass Clemson gewinnt mit, ja, irgendwie 5 oder 7 auch, ja.
Dann sage ich, Clemson mit 10. So.
Ja, ui.
Boah.
Weiter. Florida gegen Florida Atlantic, Jan. Florida mit 23,5.
Ja, das sollte auch mit neuer Offense und komplett verändertem, fast komplett verändertem Skillplayer-Core locker sein, die gewinnen. Ja.
Texas A&M gegen Kent State, Christian. Texas A&M mit 28,5.
Ich habe eigentlich gedacht mit 100, aber dann muss ich Texas nehmen. Nein, Spaß. Aber Texas A&M mit 30.
Hast du zufällig das Over-Under?
Ja, kommt sofort. Das Over-Under sind 67.
Hätte ich fast noch drüber erwartet, weil Kent State wirklich eine sehr, sehr spannende Offense hat mit einem tollen Quarterback. Da könnten ein paar mehr Punkte fallen, als man die sonst so Top-Teams gegen Mac-Teams zuschreibt.
Dann Jan, UCLA gegen LSU. LSU mit 3.
Das ist ganz schön wenig.
Ich kann ja auch nur ja, sagen, was die Wettbüros
sagen. Ja, ja. Also, ja, ich würde sagen LSU mit 7.
Christian also Over-Under 65,5.
Under.
California gegen Nevada. California mit 3, Christian.
Go Bears. California mit 6.
So wenig mehr.
Ja, so.
Ja, ja, sprüht der Optimismus.
Ja, es ist fantastisch, ne?
Ja. Das ist, so, das ist mehr so das Gummibärchen, aber ja. Arizona gegen BYU, Jan, BYU mit 12,5.
Das ist ganz schön viel. Aber. Nee, das ist Arizona, neuer Coaching-Staff, Don Brown als DC. Das wird knapper, aber BYU gewinnt.
San Diego State gegen New Mexico State, Christian. San Diego State mit 31?
San Diego State mit 32.
Aus Prinzip.
Ja, genau.
So, weil du es kannst.
Jan, Washington State gegen Utah State. Washington State mit 17.
Jetzt willst du aber auch am Ende es noch ziehen, oder?
Ja.
Ich habe nur noch 2.
Ich hätte am Ende noch einen.
Weiß ich nicht, 14.
Christian, nicht. Florida State gegen Notre Dame mit 7,5.
Ich glaube, das ist deutlicher mit Notre Dame mit 10, tatsächlich.
Und Jan, Ole Miss gegen Louisville, Ole Miss mit 10.
Ole Miss mit mehr als 10.
Over, Under, 75,5.
Ui.
Boah, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Louisville hatte zumindest eine, obwohl da haben sie auch wieder viele Spieler verloren, die hatten zumindest
ja, irgendwo müssen sie es ja herhaben. Also.
Ja. Nee, aber die hatten für ihre Verhältnisse zumindest eine akzeptable Defense. Nur für ihre Verhältnisse wohlgemerkt. Und, nee, aber Ole Miss sollte das eigentlich deutlicher gewinnen.
So, Christian?
Ja, ich hätte noch einen für euch. A-Junioren Rheinland-Pokal, erste Runde.
Oh je.
JSG Lahn-Gücking, JSG Niederaa-Horsen, JSG Niederaa, Favorit mit einem halben Tor.
Natürlich.
Mit 17, Platz. Komm, nehmen wir.
Sehr gut. Ach ja, Leute, erstes Pflichtspiel seit gefühlt einmal dazu. Mal gucken, was wird.
Mit einem halben Tor, ja, sehr schön.
Ja, das habe ich jetzt spontan gehandicapt. Ich kann den Gegner nicht wirklich einschätzen und ich will ja zumindest andersweise respektvoll sein. Grüße in den Rhein-Landkreis, ich freue mich drauf.
Mhm. Gut, dann soll es das gewesen sein zu den Sofa-Quarterbacks College Football. Wie gesagt, Woche 1 steht an. All diese Spiele und natürlich auch die ganz großen Kracher. Also ich erwarte von Jan einen Bericht zu UConn gegen Holy Cross und von und von Christian einen Bericht zu Liberty gegen Campbell.
Du weißt genau, Nikola, dass wir beide keine Zeit haben werden an dem Wochenende für solche Späße.
Samstag um Mitternacht hast du Zeit, kann ich dir sagen.
Samstag um Mitternacht bereite ich mich mit den letzten Energien, die ich habe, auf das Hessen-Derby vor, Nikola. Mit allem, was ich habe.
Ja, und da kommen doch Kamele gerade gelegen. Ich meine, was gibt's Hessischeres als ein Kamel?
Ich habe nichts Intelligentes darauf zu antworten.
Alles vorbei hier.
Gut, also das soll es gewesen sein für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Mehr Football gibt's in der Big Show am Donnerstag. Da werden sich Christian Schimmel und Andreas Renner mit mir über GFL und NFL unterhalten. Da fällt mir ein, ich muss noch eine Sofa Quarterbacks Preview organisieren für NFL nächste Woche, weil da geht's ja auch los. Und dann, wenn wir das alles geschafft haben, dann treffen wir uns hier alle wieder und besprechen College Football. Dann natürlich wie gewohnt mittwochs, dann besprechen wir Woche 1 und blicken voraus auf Woche 2. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.